Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir setzen heute unsere angefangene Predigtreihe fort, durch welche die Liturgie eines Gottesdienstes uns wieder mehr bekannt gemacht werden soll, uns vor allem auch lieb gemacht werden soll. Den Eingangsteil eines Gottesdienstes, der unter dem Thema steht, Eröffnung und Anrufung, den haben wir in unserer Reihe bereits bei den letzten drei Predigten ausführlich miteinander besprochen. Sie können diese Predigten auch gerne nachhören oder nachlesen auf unserer Internetseite. Jetzt folgt der Abschnitt Verkündigung und Bekenntnis. Und dieser Abschnitt umfasst im Gottesdienstablauf die Schriftlesung, das Halleluja, das Glaubensbekenntnis, die Predigt und den Friedensgruß. Heute geht es um Schriftlesung, Halleluja und Glaubensbekenntnis. Beim nächsten Gottesdienst im Februar beschäftigen wir uns dann mit der Predigt, was die für eine Aufgabe hat in einem Gottesdienst. Und dann beim übernächsten Mal geht es dann mit dem Heiligen Abendmahl weiter. Gemäß unseren liturgischen Vorgaben gibt es sowohl jeden Sonntag für die Schriftlesung als auch für den Predigttext bestimmte Schriftreihen, die angepasst sind mit ihrer Auswahl des Textes an das jeweilige Kirchenjahr. Das Kirchenjahr prägt also die Liturgie im Laufe eines ganzen Jahres. Und das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Kommen Jesu. Wir feiern das mit Advent und in der Weihnachtszeit. Danach kommt Passion und Ostern, es folgen dann Himmelfahrt, Pfingsten und die Trinitatiszeit, bis dann am Ende eines Kirchenjahres unser sterbliches Ende und die zweite sichtbare Wiederkunft Jesu auf Erden und die Vollendung seiner Verheißungen, also die Ewigkeit, im Blickfeld stehen. Die Bibeltexte, die uns vorgegeben sind, die werden in der Regel in drei verschiedene Gruppen aufgeteilt. Altes Testament, die Evangelien und die Briefe. Und viele Kirchengemeinden praktizieren es daher so, dass sie auch bei der Schriftlesung am Altar zwei Texte verlesen, damit insgesamt mit dem Predigttext alle drei Schriftarten in jedem Gottesdienst vorkommen. Also Altes Testament, Evangelien und die Briefe. Nach der Schriftlesung, wir haben es eben auch gerade getan, antwortet die Gemeinde mit dem Halleluja. Halleluja heißt, Lob singet Gott. Damit drückt die Gemeinde ihren Dank für Gottes Wort aus. Dieser Lobgesang, dieses Halleluja, er entfällt aber an bestimmten Zeiten, nämlich in der vorösterlichen Fastenzeit und auch an allen Bußtagen. Nach dem Halleluja, wir haben es auch gerade eben praktiziert, folgt zur Ehre Gottes und zur Stärkung unseres Glaubens das Bekenntnis. Entweder das apostolische Glaubensbekenntnis, wie es die Konfirmanden lernen dürfen, oder eben auch das nizänische Glaubensbekenntnis, das wir heute miteinander gesprochen haben. Dieses Letztere hat mehrere Vorteile. Es ist zum einen hymnischer, verständlicher und es verbindet vor allem alle christliche Kirchen weltweit. Also alle Christen weltweit haben dieses nizänische Glaubensbekenntnis. Das apostolische haben nur die westlichen Kirchen, die orthodoxen, haben dieses Bekenntnis nicht. Immer wenn wir unseren Glauben bekennen und auch wenn wir Gottes Wort hören, dann erheben wir uns als Gemeinde in Ehrfurcht vor Gott. Gottes Wort und Bekenntnis. Diese beiden Dinge sind schon früh im Volke Israel vorhanden. Also auch im Alten Testament finden wir diese beiden Dinge im Zusammenhang. Und in Jesus Christus kam ja dann Gottes Wort in diese Welt. Gottes Wort wurde Fleisch, wie wir vorhin im Johannesevangelium gehört haben. Und dieses ins Fleisch kommen Jesu wurde dann zum Bekenntnis der ersten Christen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also schon für die ersten Christen damals war dieses Wort Gottes, das Gott uns gegeben hat, und das Bekenntnis zu diesem Wort, das in Jesus Christus zu uns gekommen ist, ganz entscheidend und die Grundlage. Man kann auch zugespitzt sagen, ohne Bibel und Bekenntnis gibt es keine christliche Gemeinde, ohne Bibel und Bekenntnis gibt es auch kein Christsein. Und wir müssen dabei aber bedenken, dass Gottes Wort immer höher steht als unser menschliches Bekennen. Denn unser Bekennen, es folgt ja aus der Heiligen Schrift, aus dem, was Gott uns gesagt hat. Und all unser menschliches Bekennen haben wir auch immer wieder an der Heiligen Schrift, am Wort Gottes zu prüfen und zu überprüfen. Und dennoch gilt auch unsere christlichen Bekenntnisse sind vom Heiligen Geist gewirkt. Das ist keine Menschenproduktion, keine menschlichen Worte, sondern das hat der Geist Gottes der Gemeinde gesagt. Und deshalb, weil diese Bekenntnisse vom Heiligen Geist gewirkt sind, ist es auch ein Irrtum, wenn eine Kirche meint, sie könnte ihre Bekenntnisse einfach verändern oder gar abschaffen. Zum Beispiel, wenn eine Synode mit demokratischer Mehrheit beschließt, für uns gilt ab heute kein Bekenntnis mehr. So haben wir es ja erlebt im letzten Jahr. Eine Kirche, die ihr Bekenntnis abschafft, die schafft letzten Endes sich selbst ab. Sie weiß nicht mehr, was in ihr gilt, nämlich Gottes Wort. Und darüber kommt dann die menschliche Beliebigkeit, die alles nach eigenem Gutdünken ausrichtet. Bekenntnis ist also ganz wichtig für uns Gläubige. Und Bekenntnis muss auch immer wieder neu durchbuchstabiert werden, von jeder Christenheit neu, von jeder Generation neu, und muss neu angenommen werden in den Herzen und im Glauben. Und solches Bekennen, es kann eben nur immer in der Treue zur Heiligen Schrift gehen. Wer mehr über diesen Zusammenhang wissen möchte zwischen Wort Gottes und dem Bekenntnis, dem möchte ich auch gerne empfehlen, den Vortrag von Pastor Olaf Latzel, den er 2018 auf unserer Profilkonferenz gehalten hatte. Finden Sie auch im Internet, ein hervorragender Vortrag. Wir wollen uns nun heute in dieser Predigt auf eine ganz andere Weise diesen Zusammenhang von Bibel und Bekenntnis nähern. Und bevor wir Gottes Wort hören, erheben wir uns nun als Gemeinschaft der Heiligen. Gottes Wort aus dem Römerbrief des Apostel Paulus aus dem 10. Kapitel ab Vers 8. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, es war im letzten Dezember, wenige Tage vor Weihnachten, in einer ruhigen Stunde, ich hatte mir eine schöne Tasse Tee gekocht, eine Kerze angemacht, da las ich unser pfälzisches Pfarrerblatt. Und darin machte sich ein Kollege Gedanken darüber, warum es in unserer Kirche so viele Kirchenaustritte gibt. Und als Begründung zählte er dann Störfaktoren auf. Der größte Störfaktor, sagt er, sei das Bekenntnis, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Die Menschen möchten doch gar nicht mehr festgelegt werden auf so einen grausamen Hinrichtungstod vor 2000 Jahren, als ob daran ihr eigenes Seelenheil hinge. Und weiter behauptet er, erst viel später hätten ja die Jünger und die Apostel aus diesem Menschen Jesus von Nazareth dann den Messias gemacht und ihn zum Sohn Gottes erhoben. Und der Kollege mit seinem an der Universität gelernten historisch-kritischen Instrumentarium, also mit seinem theologischen Werkzeug, hat dann angefangen, aus dem Neuen Testament alles herauszutrennen, was seiner Meinung nach nicht direkt von Jesus stammt. Und er hat dann alles hinausgenommen, was seiner Meinung nach hinzugedichtet worden ist, was nach seiner Meinung nach eine Legendenbildung war. Alle Wunder, auch das Wunder der Geburt Jesu, alles weg. Und am Ende auch die Auferstehung, Legendenbildung, weg. Und was ist übrig geblieben bei ihm? 21 kurze Textpassagen, Textfetzen kann man fast sagen. Das soll alles sein, was übrig bleibt im Neuen Testament. Und ich frage mich, warum das Ganze? Und auch dafür findet er eine Begründung in seinem Aufsatz. Er sagt, er will die Botschaft Jesu wieder anschlussfähig machen für die heutigen Probleme und Fragestellungen. Und um Anschluss zu finden an die heutigen Menschen, so meint er, muss nun auf alles verzichtet werden, was irgendwie übernatürlich klingt. Jesus war nur ein Mensch, er war unser Bruder, sagt er, der uns ein besseres Reich hier auf Erden nahebringen wollte. Etwas zugespitzt könnte man diesen Aufsatz auch mit Worten zusammenfassen und sagen, es geht darum, diese Welt hier etwas zu verbessern und durch einen interreligiösen Dialog den Frieden im Islam herzustellen. Liebe Gemeinde, tun Sie solche Aufsätze, solche Denken nicht jetzt einfach schnell oder vorschnell als Spinnerei ab. Die Situation ist viel zu ernst. Denn viele Theologen, die meisten Theologen, denken und lehren nämlich genauso. Sie bestreiten, dass in Jesus, der Sohn Gottes, Fleisch wurde, das heißt in diese Welt gekommen ist. Und viele Menschen fallen heutzutage auf solche Lehren rein, weil all diese Irrlehrer ihre Meinungen wunderschön verpacken und ganz gut argumentieren können. Das ist ansprechend aufgebaut und dargelegt. Ich selber bin beim Lesen dieses Aufsatzes immer wieder auf die Frage gekommen, was läuft da eigentlich während dem Lesen ab? Das klingt alles so schlüssig. Man muss selber überlegen, was glaube ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, um das durchzublicken, was da eigentlich abgeht in solchen Aufsätzen. Und in diesen Aufsätzen wird dann immer auch noch oder meistens dieses fromme Deckmäntelchen drüber gebreitet. Man sagt, man will ja damit durchdringen zum wahren Jesus. Aber wie hat schon Peter Hane gesagt, passt auf, liebe Leute, nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist auch Jesus drin. Und ich glaube, das ist ja auch gerade das Verführerische an solchen Texten. Da wird ja nicht gesagt, euer Jesus ist blöd oder den gibt es nicht oder das könnt ihr vergessen. Das ist kein Frontalangriff gegen unseren Glauben oder gegen Jesus. Nein, man will ja den wahren Jesus wieder ausgraben. Das klingt doch ehrenwert. Durchzudringen zu dem wahren Evangelium, zu dem wahren Jesus. Wir wissen doch, liebe Glaubensgeschwister, die können diesen historischen Jesus, den sie suchen, ja gar nicht ausgraben. Warum nicht? Weil dieser Jesus ja in keinem Grab verfault ist. Er ist leiblich auferstanden. Unser Jesus lebt. Also was soll das, den wahren Jesus auszugraben? Aber genau an dem Punkt sind wir an der entscheidenden Fragestellung. Die ganze Diskussion mit diesen Theologen bleibt fruchtlos und verwirrend, solange diese eine entscheidende Frage nach der leiblichen Auferstehung Jesu Christi nicht geklärt ist. Daran scheiden sich tatsächlich die Geister. An dieser einen Frage kann man das ganze Evangelium zuspitzen. Denn ohne die Auferstehung, also mit einem vollen Grab in Jerusalem, also mit einem verwesten Leichnam, da bleibt eben am Ende auch nur eine verweste Theologie übrig. Es bleibt übrig ein totes Christsein, weil ja Jesus selbst dann tot ist. Da bleibt dann übrig nichts anderes als ein irdisches, diesseitiges Wort und Wesen und am Ende eben das kalte, dunkle, nasse Grab, in dem sie angeblich Jesus haben verwesen sehen und in einem solchen Grab auch wir einmal verwesen werden. Da bleibt nichts anderes übrig am Ende. Und dann hilft es eben auch nicht, eine fromme Jesus-Schleife noch darum zu binden. Das wäre dann an unserem kalten, nassen, tödlichen Grab eben nur der Trauerflor, der oben noch etwas Gedenken über das Verstorbene ausbreitet. Das ist alles nicht neu, liebe Gemeinde. Schon der Apostel Paulus schreibt klipp und klar an die Gemeinde in Korinth: Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Das sagt schon Paulus den Korinthern. Und so muss man die Frage heute stellen: Willst du dein Leben einem Toten anvertrauen? Wer auf einen Toten sein Leben setzt, der hat schlechte Karten. Der ist elend dran. Ein solcher Mensch hat doch für sein eigenes Leben überhaupt keine Auferstehungszuversicht mehr. Er hat keine Perspektive mehr. Denn alles Übernatürliche, die ganze unsichtbare Welt Gottes, ja der ganze Himmel über uns, der bleibt einem Menschen verschlossen, wenn er das alles beiseite räumt, wenn er das nicht wahrhaben will. Und er selbst bleibt eben am Ende verloren. Und deshalb sagt Paulus in unserem heutigen Predigtwort im Römerbrief: Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. An dieser Auferstehung von Jesus hängt also alles, auch dein eigenes Leben hier und auch in Ewigkeit. Dass Jesus am dritten Tage mit seinem ganzen Leib auferstanden ist und somit das Grab dort in Jerusalem leer war, daran hängt unser ganzer christlicher Glaube und deine ganze Hoffnung. Ohne dieses Wunder, ohne dieses wunderbare Eingreifen unseres Gottes damals in Jerusalem, wäre unser Glaube gar nicht entstanden. Dann wären die Jünger verzweifelt auseinandergegangen und man hätte höchstens in einem alten Geschichtsbuch noch etwas über die Kreuzigung Jesu finden können. Aber die ganze Christengemeinde lebt seit jeher von diesem Wunder der leiblichen Auferstehung Jesu. Und da reicht es eben nicht aus, wenn manche schlaue Theologen versuchen, das besser zu interpretieren wie die Heilige Schrift und sagen, naja, dieser Jesus hat ja schon irgendwie weitergelebt in den Gedanken und Hoffnungen der Jünger und die haben das dann weitergetragen in die Welt hinaus. Oder wenn man sagt, das ist fast schon buddhistisch, ja, die Seele von Jesus ist schon irgendwie hinausgewandert. All das gab es damals schon und das gibt es heute, solche Lehren, aber wer nicht erkennt und glaubt, dass Jesus leiblich auferstanden ist, der hat den eigentlichen Kern des Evangeliums, der Botschaft Gottes, der frohen Botschaft noch nicht erkannt. Der hat noch keine Rettung. Der ist, so deutlich muss man es sagen, der ist kein Christ. Johann Hesse vom Gemeindehilfsbund hat hier in einer Predigt vor 2 Jahren das einmal schön auf eine Formel gebracht. Er hatte gesagt, ich habe es heute noch im Ohr, er sagte: Volles Grab, leere Botschaft. Leeres Grab, volle Botschaft. Und nun gehen wir mit Paulus einen Schritt weiter. Wie kommt man aber zum Glauben an dieses Wunder der leiblichen Auferstehung Jesu? Das ging damals schon in Rom darum, um diese Fragestellung. Wer glaubt unserem Predigen? Wie sollen wir glauben? Dieselben Fragestellungen, die auch die Menschen heute noch beschäftigen. Und die Antwort gibt der Apostel ein paar Verse später. Er sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Hier haben wir es wieder. Nun sollte dem Letzten klar geworden sein, Gottes Wort und Bekenntnis gehören zusammen. Und zwar Gottes Wort, wie es uns in der Heiligen Schrift gegeben ist, vom ersten Buch Mose angefangen bis zur letzten Seite, bis zum letzten Buchstabe im Buch der Offenbarung. Denn dieses Wort in der Heiligen Schrift ist genau das Gleiche, das Fleisch geworden ist, das zu uns gekommen ist in Jesus Christus, der für unsere Sünden gekreuzigt wurde, gestorben ist, begraben wurde, am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Wenn du das mit deinem Munde bekennst und von Herzen glaubst, dann bist du gerettet. Und weil dieses fleischgewordene Wort in der Herrlichkeit von Jesus Christus voller Wahrheit und Gnade ist, das dürfen wir einfach mal richtig so aufsaugen. Dieses Wort, dieser Jesus Christus, ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und weil das so ist, können wir an diesem Punkt auch keinerlei Kompromisse eingehen oder irgendwelche Vernebelungen dulden. Es geht hier um Wahrheit oder Lüge, es geht hier um wahres Evangelium oder falsches Evangelium. Und dieser Kampf um die Wahrheit, der ist auch schon mindestens 2000 Jahre alt. Das ist auch nichts Modernes. Auch schon Pilatus hat ja gefragt, was ist Wahrheit? Es geht immer um Wahrheit oder Lüge, um wahres oder falsches Evangelium. Das Einzige, was heutzutage neu ist in diesem sogenannten postmodernen Zeitalter, ist, dass die Menschen heutzutage meinen, es gäbe verschiedene Wahrheiten gleichgültig nebeneinander. Es gäbe also nicht mehr die eine Wahrheit, sondern viele. Aber die Wahrheit, sie ist niemals teilbar. Und deshalb steht hinter diesem postmodernen Denken der Glaube oder die Vermutung, dass es letzten Endes gar keine Wahrheit gibt, sondern jeder kann seine Wahrheit sich so zusammenbasteln, wie er es ihm selber beliebt. Aber eigentlich ist es ganz gleich, ob Wahrheit abgelehnt wird, liebe Gemeinde, oder ob man sagt, Wahrheit existiert gar nicht. Das Problem bleibt immer das Gleiche. Und wir hören die Antwort von Paulus, die er an die Gemeinden Galatien geschrieben hat. Er sagt, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es kein anderes gibt. Es gibt nur einige, sagt Paulus, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Ein klares Wort unseres Apostels. Und dieses klare Wort war damals und ist heute notwendig. Denn durch ein falsches Evangelium, da wird die Gemeinde Jesu Christi zerstört. Da wird sie verwirrt. Da wird den Menschen in ihrer Not, in ihrer Sündennot, der einzige Rettungsanker genommen, den sie haben, nämlich den stellvertretenden Opfertod unseres Herrn am Kreuz von Golgatha. Ein falsches Evangelium macht um dieses Kreuz und diesen Opfertod immer eine Umleitung. Und darüber zu diskutieren, sagt Paulus, macht überhaupt keinen Sinn. Spart euch die Mühe. Er sagt, wer ein falsches Evangelium lehrt, der sei verflucht. Das heißt dann, er lebt nicht mehr unter dem Segen Gottes, sondern unter dem Fluch Gottes. Ihr merkt, wie ernst die Lage ist. Das ist wirklich wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und das Traurige, liebe Gemeinde, ist, dass dieses falsche Evangelium eben auch mitten in unsere Kirchen, ich spreche hier im Plural, in unsere Kirchen eingedrungen ist. Und die negativen Folgen breiten sich riesig schnell aus. Wenn nämlich der Kern der Verkündigung falsch und faul ist, dann können daraus auch eben nur falsche und faule Früchte erwachsen. Wer Bibel und Bekenntnis nicht annimmt, sich nicht daran erfreut, der wird eben dann auch mit all seinem Denken, mit all seinem Handeln, in seinem Leben immer auf dem Holzweg unterwegs sein. Der wird sein Leben im Widerspruch zu Gottes Wort führen und spätestens im jüngsten Gericht mit seinem Lebensentwurf scheitern. Dieser Kampf gegen die Wahrheit, er wird geführt in dieser Welt und in den Kirchen. Und dieser Kampf hat eine innere Dynamik, die atemberaubend ist. Wir können da gar nicht jetzt im Einzelnen drauf eingehen. Ich möchte nur ein paar Stichworte aufzählen, damit Sie so eine Ahnung bekommen, was da alles im Moment los ist. Das erste Gebot wird aufgelöst, indem ja behauptet wird, alle Menschen glauben an den gleichen Gott. Statt Mission soll es also einen interreligiösen Dialog geben. Und die Kirchenvertreter fördern den Islam und den Moscheebau. Man muss fragen, betreiben sie damit nicht Götzendienst? Die EU-Verfassung. In dieser EU-Verfassung wurde am Anfang in Paragraph 1 der Gottesbezug einfach gestrichen. Da hat keine Mehrheit mehr gefunden. Und in Deutschland, da hat man schon vor vielen Jahren den Paragraph der Gotteslästerung einfach abgeschafft. Dieser ganze Prozess der Säkularisierung, was nichts anderes ist als Gottlosigkeit, die in unser Volk hineindringt, dieser Prozess schlägt inzwischen um. Wir lesen immer öfter, auch bei uns in Europa, dass Hass und Gewalt gegen Kirche, Kirchengebäude oder Pastoren ausgeübt wird. Und auch unsere Glaubensfreiheit wird immer weiter eingeschränkt. Ich erinnere nur an das letzte Gesetz unseres Bundesgesundheitsministers Jens Spahn. Liebe Glaubensgeschwister, ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir anfangen, uns vorzubereiten, dass unsere Glaubensfreiheit abnimmt und dass es auch uns in Europa schnell so gehen kann, dass wir wegen dem Wort Gottes und unserem Bekenntnis dazu in Anfechtung kommen oder gar in Verfolgung kommen. Auf die Missachtung von Gottes Wort, da folgt in einem Volk, in einer Gesellschaft dann auch immer anschließend die ethische Verwahrlosung. Auch in unseren Gesellschaften. Sie sind geprägt von Egoismus, von Gier, von Neid, von Macht, von Geld. Alles Menschliche wird diesen Dingen untergeordnet. Das kann man oft an äußeren Dingen ablesen. Schaut euch mal nur die Löhne in der Automobil- oder Pharmaindustrie an. Und schaut euch einmal an, was Menschen in Pflege- oder Gesundheitsberufen bekommen, die mit den Menschen zu tun haben. Da merken wir, dass eine Gewichtung in unserem Volk nicht stimmt. Und vor vielen Jahren schon hat man in unseren Völkern die Prostitution ja legalisiert, Pornografie eingeführt, Unzucht legalisiert. Das alles geschieht mitten unter uns millionenfach und zwar täglich. Abtreibung ist bei uns zwar gesetzlich prinzipiell immer noch verboten, Gott sei Dank, aber um das Töten der Kinder im Mutterleib dennoch zu gewährleisten, hat man so viele Gesetze außenrum gemacht, dass man da irgendwie schon zu seinem Ziel kommen kann. Homosexualität wird inzwischen überall gefördert, bis hin zur Ehe für alle und zur Kindsadoption, die soll ja jetzt auch in breitem Stil kommen. Es gibt schon Bestrebungen, die Polygamie in unserem Volk einzuführen, und die Pädophilie, also den sexuellen Kontakt mit Kindern, freizugeben. Mit dem neuen Kampfbegriff einer angeblichen Diskriminierung will man versuchen, alles in unserem Land möglich zu machen. Keiner soll irgendwelche Schranken mehr haben, jedem soll alles möglich sein. Mit der inzwischen weit verbreiteten Gender-Ideologie krempelt man eben unsere ganze Gesellschaft um. Man möchte den Menschen am liebsten als geschlechtsloses Wesen haben, um hier vollkommene Freiheit und Gleichheit zu erreichen. Und bereits in unseren Kindergärten und Schulen wird unseren Kindern das eingeimpft. Wer aber versucht, die sehr gute Schöpfungsordnung Gottes, diese sehr gute Schöpfungsordnung Gottes von Mann und Frau und ihre Zuordnung zueinander. Wer versucht, dies aufzulösen, der will am Ende den Schöpfer selbst auflösen. Und ein Mensch, der sich von Gott trennt, ein solcher Mensch verfällt eben in Hochmut, in Wahnsinn, in Haltlosigkeit. Wer solches tut, fällt unter den Fluch Gottes, wie es im Judasbrief Kapitel 1, Vers 7 geschrieben steht. Dort heißt es, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden des ewigen Feuers Pein. Ich sage es nochmal, liebe Gemeinde, das Schwierige, das Schlimme daran ist, dass das auch eine Sache ist, wo Kirche und Gemeinschaften oftmals mitmachen oder auch schweigen. Anstatt den Mund aufzumachen, zu bekennen, zum Wohl und Segen unseres Volkes, den Willen Gottes zu verkündigen und die Menschen zur Umkehr zu rufen und den staatlichen Akteuren ins Gewissen zu reden. Und all das falsche und faul gewordene Leben, es zeigt ja in unserem Volk längst seine Erscheinungen. Wir haben Sinnkrisen, Orientierungskrisen, Ängste, die psychologischen Praxen sind überlaufen. Wir haben Bindungsstörungen, Geburtenrückgang, Überalterung, Zerstörung des Generationenvertrages und wir haben Fachkräftemangel und meinen nicht zu wissen, woher das kommt. Man muss nur etwas die Augen aufmachen und wir merken, wie viel da schiefläuft. Wenn die Menschen nicht mehr an Gott, ihren Schöpfer, glauben, wenn sie ihn weglegen, Abstand von ihm nehmen, dann haben sie am Ende eben auch keinen Erlöser mehr. Wenn die Menschen Sünde nicht mehr als Sünde erkennen wollen, sondern eben einfach lieber zudecken oder nichts mit zu tun haben wollen, dann haben sie auch keinen mehr, wo sie hingehen können, ihre Sünde loszuwerden. Wenn der Mensch also selbst den ersten Adam, also den gefallenen Menschen, loswerden will, damit nichts mehr zu tun haben will, dann hat er auch keine Möglichkeit, den zweiten Adam, den zweiten Menschen, nämlich Jesus Christus, den Heiland zu finden und anzunehmen. Wir brauchen Jesus Christus, denn er ist die neue Schöpfung, er ist das neue Leben, auch für uns. Hier sehen wir wieder, es hängt alles daran, dass dieser Jesus lebt. An dieser leiblichen Auferstehung von den Toten hängt unsere ganze Hoffnung, unser ganzer Glaube. Ich weiß nicht, liebe Glaubensgeschwister, wie es Ihnen jetzt gerade im Moment geht. Ob Sie jetzt erschüttert sind über all diese Entwicklungen, ob Sie das genauso sehen oder nicht. Wir haben uns auf jeden Fall die Frage zu stellen, was ist zu tun? Da können wir jetzt entweder wie das Kaninchen auf die Schlange starren und tatenlos nur da sitzen und hoffen, dass am besten Jesus heute noch wiederkommt und um dem allem Ende ein Ende zu bereiten. Oder aber wir können im Vertrauen darauf, dass dieser Jesus tatsächlich auch wiederkommt, jetzt an seinem Wort in der Schrift festhalten, ihm tatkräftig nachfolgen, unsere Arbeit tun und fröhlich in dieser Welt unseren Glauben bekennen. So ist wahre Glaubensfreude, liebe Gemeinde. Das ist eine ganz besondere Freude, eine Freude, die uns auch dann noch durchdringt, wenn wir mitten im Leid stehen. Dieser Glaube ist wie ein Vogel, der schon singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Singt in Ihnen dieser Vogel, diese Glaubensfreude, auch in der Nacht, wenn es dunkel ist in dieser Welt oder in deinem Leben? Dieser Glaube ist wie ein Vogel, der schon singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Hier bewährt sich echte Nachfolge Jesu Christi. Denn Nachfolge Jesu ist immer Kreuzesnachfolge. Durch das Leid und Kreuz hindurch, aber hinein in die Auferstehung und das Leben. Diesen Zusammenhang werden wir in der nächsten Predigt im Februar ausführlich miteinander behandeln. Aber ich bin überzeugt, liebe Gemeinde, solange wir noch in dieser Welt leben, haben wir einen Auftrag, nämlich Gottes Wort und Heil hineinzurufen in diese sich zerstörende Welt und den Menschen dieses Evangelium nahezubringen. Der Weihnachtsruf zu Bethlehem, er ist noch in unseren Ohren. Dieser Weihnachtsruf lautet: Euch ist heute der Heiland geboren. Und wie lautet der Osterruf? Der Osterruf am leeren Grab lautet: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Mit diesen zwei Sätzen können wir doch leben, liebe Glaubensgeschwister, in allen Dunkelheiten dieser Welt. Euch ist heute der Heiland geboren und er ist nicht hier, er ist auferstanden. Diesen Glauben, diese Hoffnung, diese Liebe, diese Wahrheit, die kann uns doch keiner nehmen. Und wir sollen diese Wahrheit weitersagen, fröhlich den Menschen verkündigen. Und da können noch die gescheiten Philosophen, die postmodernen Philosophen behaupten, es gibt heutzutage keine großen Erzählungen mehr für die Menschheit, sondern jeder versinkt in seinem Klein-Klein. Nein, es gibt eine große, wunderbare Erzählung und das ist die Heilsgeschichte Gottes. Das können wir den Menschen erzählen und das ist ein roter Faden, das heißt ein wunderbarer Zusammenhang von der Schöpfung bis zur Vollendung. Da kann sich jeder Mensch drin einfinden in dieser Heilsgeschichte Gottes. Es geht doch, liebe Glaubensgeschwister, nicht darum, dass wir als Kirche oder als Christen in dieser Welt irgendwie durchkommen oder gut ankommen. Viele Gemeinden formulieren heute ihr Leitbild, da sagen sie, sie wollen kultur- und gesellschaftsrelevant sein. Tut mir leid, das ist nicht unser Auftrag. Wo hat uns der Herr gesagt, dass wir uns anpassen sollen, um kultur- und gesellschaftsrelevant zu werden? Ich kann das nirgends finden. Unser Auftrag ist, in der Nachfolge Jesu zu leben, zu missionieren, Gemeindeaufbau zu betreiben, Bibel und Bekenntnis hochzuhalten. Das ist der Kurs, der uns befohlen ist. Wir können und wir sollen doch nicht den Himmel auf die Erde holen. Wie könnten wir das schaffen, als Menschen hier wieder paradiesische Verhältnisse zu schaffen? Nein, vielmehr seit 2000 Jahren befinden sich die Christen in einem Kampf, nämlich in dem Kampf zwischen Gottes Reich, das angebrochen ist in Jesus Christus und zu dem wir gehören, mit den Reichen dieser Welt. Studiert das Buch Daniel, studiert die Offenbarung. Da findet ihr all diese Weltreiche beschrieben, und zwar ihre Akteure und ihre Strukturen. Und vor allem findet ihr darin eines, dass Christus, das Lamm Gottes, bereits der Sieger ist und am Ende sichtbar diesen Sieg auch davonträgt. Aber bis es soweit ist, liebe Gemeinde, leben wir als Christen auch heute in einer Situation, wie der bayerische Landesbischof Hermann Ditzfelbinger 1971 bereits so treffend beschrieben hat. Er hat gesagt, wenn nicht alles täuscht, so stehen wir heute in einem Glaubenskampf, einem Kirchenkampf, gegenüber dem der Kirchenkampf im Dritten Reich nur ein Vorhutgefecht war. Das Unheimliche dabei ist, dass dieser Kirchenkampf vielfach kaum erkannt, ja allermeist verharmlost wird unter Tarnworten wie Pluralismus. Wir stehen in diesem Kampf und wir haben nur eine Chance, eine einzige in diesem Kampf zu bestehen, indem wir nämlich die geistlichen Waffen uns anziehen, die beschrieben sind in Epheser 6. Und diese geistlichen Waffen sind Wahrheit, Gerechtigkeit, Glauben, Heil, Wort Gottes, beten, wachen, den Mund auftun und freimütig für das Geheimnis des Evangeliums eintreten. Damit sind wir ausgestattet worden von unserem Herrn. Das haben wir. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut und deshalb brauchen wir geistliche Waffen. Jesus Christus selbst und der Heilige Geist sind mit uns und das gibt uns Kraft und Mut. Aber wir sollen diese geistlichen Waffen eben auch gebrauchen. Wir sollen sie täglich neu anlegen. Wir sollen uns darum bemühen. Und wir sollen vor allem lernen von Vorbildern im Glauben, von unseren Glaubenskämpfern früherer Tage. Sei es ein Jan Hus, ein Martin Luther, ein Dietrich Bonhoeffer, ein Paul Schneider oder die vielen anderen. An ihnen können wir lernen, wie es gelingen kann, in schwierigsten Situationen im Glauben durchzustehen und durchzuhalten. Was mir da immer wieder auffällt, wenn ich solche Biografien lese, diese Glaubensvorbilder, sie haben ihr Wort studiert. Sie haben das Wort Gottes gelernt. Sie haben es in ihren Herzen verinnerlicht. Und ich glaube, das sollten wir auch wieder verstärkt anfangen, das Wort Gottes und die guten Glaubenslieder auswendig zu lernen. Ja, heutzutage im digitalen Zeitalter, ich muss nur mein Smartphone anmachen, habe alles zur Verfügung. Das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel, alle Lieder, alles ist da zu finden. Aber es können Zeiten kommen in Gefängniszellen, wie es Bonhoeffer erlebt hat, wo ich keine WLAN-Verbindung habe, kein Smartphone habe. Da habe ich nur das, was hier und hier drin ist. Und deshalb denke ich, wir sollen neu anfangen, Glaubenslieder und das Wort Gottes zu buchstabieren und zu lernen. Uns das zu Herzen nehmen. Diese wunderbare Rettungs- und Heilsgeschichte und vor allem die wunderbaren Lob- und Danklieder. Wir haben ja vorhin zum Eingang ein wunderbares gesungen. Großer Gott, wir loben dich. Von den Alten haben wir doch gelernt, loben zieht nach oben und danken bewahrt vor Wanken. Ich glaube, das brauchen wir in dieser Zeit, in der wir leben. In dir ist Freude in allem Leide. O du süßer Jesu Christ, in dir wir haben himmlische Gaben. Du der wahre Heiland bist. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.